Hier ist der Mac & iPodcast Folge 28. Heute geht es darum, alten iPhones, iPads und Macs neues Leben einzuhauchen. Das Verkaufen lohnt sich vielleicht nicht mehr und zum Wegwerfen sind sie natürlich viel zu schade. Alte Apple-Hardware landet am Schluss oft im Schrank oder in der Schublade und wird dort im schlimmsten Fall einfach vergessen. Dabei gibt es eigentlich einige tolle Möglichkeiten, was man mit den alten Geräten noch machen kann. Und mein Name ist Leo Becker, ich bin Redakteur der Mac & i und spreche heute mit meinen Kollegen Sebastian Treppisch und Wolfgang Reschel über dieses Thema und wir schauen, was wir mit diesen alten Geräten alles machen können. Hallo Sebastian.
Hallo.
Und hallo Wolfgang.
Ja, hallo Leo.
Nun ist ja die Weiterverwendung älterer Geräte ist ja eins der Schwerpunktthemen in Mac & i Heft 322 und dazu gehört auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um macOS 12 Monterey auf alten und älteren Macs zu installieren. Darum geht's heute auch. Und im Heft sind natürlich viele andere interessante Sachen. Wir haben was zur Automatisierung von macOS mit Hazel. Das ist so ein automatisches Aufräumtool. Das ist sehr gut, weil ich räume meinen Mac sehr ungern auf und Hazel kann das für einen übernehmen, wenn man möchte. Und wir haben Fitness Plus gegen andere Fitnessdienste im Test gehabt. Wir haben natürlich die aktuelle Apple-Hardware im Test und auch Geschichten wie Satelliteninternet mit Starlink, also ein breites Zeug an Themen, die in dem Heft abgedeckt werden. Ja, aber kommen wir zu unserem heutigen Thema. Sebastian, was machst du mit deinen alten iPhones?
Das bekommt meine Mutter. Also, ja. Das wird tatsächlich weiterverwendet, beziehungsweise jede zweite Generation, die ich habe, also dann eigentlich jede vierte Generation, verkaufe ich tatsächlich. Und erst dann, wenn ich meiner Mutter ein neues altes iPhone gebe und dann das ganz alte wieder bekomme, dann überlege ich mir manchmal, ob man damit noch was anstellen kann oder nicht.
Ja, das ist bei mir auch so. Also in der Familie ist immer Bedarf da. Es findet sich immer jemand, die ja meistens gar nicht so wirklich alten Geräte natürlich weiterverwendet. Und solange die ja auch abgedeckt sind, ist das ja alles auch super und kein Problem, solange Updates da sind und die Apps natürlich alle laufen. Aber es kommt ja dann früher oder später der Punkt, wo es dann vielleicht ein bisschen eng wird. Und was sind denn dann Apps halt keine Updates mehr ausliefern und auch Apple dann irgendwann vielleicht anfängt, kein Update mehr ausliefern. Und was sind denn dann die Möglichkeiten, was man eigentlich mit so einem ansonsten ja völlig perfekten Gerät noch machen kann?
Also da gibt es eine ganze Reihe. Wenn man sich das erstmal überlegt, am besten ein altes iPhone zu verwenden, ist vielleicht etwas, wo man ein zweites iPhone braucht oder ein zweites Gerät. Also um irgendwas zum Beispiel fernzusteuern oder dieses iPhone eben irgendwo als Kamera einzusetzen, sowas finde ich eigentlich ganz spannend. Und es muss natürlich auch, je nachdem wie alt das Gerät ist, nicht so leistungsintensiv sein. Also zum Beispiel kann ich es gut als Lesegerät oder Musikspieler noch verwenden. Und eine der spannenden Anwendungen finde ich zum Beispiel mal einen als Mobilfunkrouter einzusetzen. Das wäre es. So ein klassischer Fall. Heutzutage bräuchte man LTE. Ich habe das vor ein paar Jahren mal mit einem iPhone 4S, glaube ich, gemacht. Da hatte ich noch kein LTE. Aber dann kann man den mit einer anderen SIM, auch zum Beispiel, wenn man im Ausland ist und sich eine klassische SIM-Karte holt und nicht eben auf die Dual-SIM-Funktion deswegen des iPhones zurückgreifen kann. Dann kann man die in ein anderes iPhone einlegen und dann den persönlichen Hotspot für sich selbst und seine Familie und sein eigenes iPhone und den Mac eben auch verwenden. Mhm. Und ich habe es daheim mal gebraucht. Wenn man den Tarif umstellt vom Festnetz zum Beispiel, kann das passieren. Oder wenn mal längerer Ausfall ist irgendwie, dass man so ein iPhone dann sogar an den Router anbindet. Also dass der Festnetzrouter, die Fritzbox, den Internetzugang über das iPhone bekommt. Und da ist es natürlich dann auch praktisch, wenn ich nicht das iPhone nehmen muss, das ich jetzt ständig im Betrieb habe und wenn ich dann aus dem Haus gehe, dann das auch nicht mehr daheim ist, sondern wenn ich da eben ein zweites Gerät habe.
Ja, das ist ja beim Urlaubshotspot natürlich oder insgesamt beim Hotspot toll, wenn man ja auch einfach den Akku seines Hauptgerätes halt nicht mehr leersaugt, sondern eben ein, ja, da auf das zweite Gerät zurückfällt. Ja, es sind halt viele Sachen, die man machen kann, ist halt, man bricht das iPhone oder das alte iPhone oder iPad ja praktisch wieder auf eine Kernfunktion runter und macht es dann halt, verwandelt es da eigentlich in ein spezifisches Gerät, zum Beispiel auch, ich glaube, eines deiner Beispiele war ja auch der Diarahmen oder Bild, wie soll man sagen, digitaler Fotorahmen. Ich glaube, das reizt auch viele Leute. Gerade die iPads sind ja ab einem gewissen Punkt will man sie nicht mehr wirklich benutzen, weil sie dann wirklich langsam werden. Aber zum Foto anschauen und sowas sind die ja immer noch perfekt.
Genau, genau. Also auch wenn man das irgendwo an die Wand hängt, gut, es verbraucht natürlich immer Strom, muss man sich bedenken, aber vielleicht will man da eben eh irgendwie ein Ganglicht haben oder macht es dann eben nur bei einer Party mal an oder in der Küche, dass man also nicht nur Fotos, sondern dann auch Rezepte einblendet, und wenn das iPad dann ein bisschen voller Mehl wird, naja, dann ist auch nicht so schlimm, als wenn es jetzt ein Neugerät wäre. Ne? Und früher war ja die Diashow-Funktion sogar auf dem Sperrbildschirm mit drauf, ich glaube sogar beim allerersten iPad oder zumindest dann mit einem Update. Also zumindest früher war sowas tatsächlich sehr populär. Ne? Und wenn jemand sowas wirklich haben will, so eine Bilderansicht, und einen digitalen Bilderrahmen kauft, dann kommt der ja nicht billiger. Ne?
Ja. Ja, und das andere, also ich meine, beim iPad ist man ja in einer relativ bequemen Situation, dass Apple ja die mit Software-Updates ja wirklich sehr, sehr, also beim iPhone ja auch, aber beim iPad gehen sie ja wirklich sehr, sehr, sehr weit zurück. Und iPadOS 15 bis runter bis zum iPad Air 2, was ja nun wirklich ein altes Gerät inzwischen ist, damit also diese auch das als Steuerzentrale zum Beispiel für Heimvernetzung, Smart Home einzusetzen, ist natürlich immer spannend, weil das iPad ja dafür extra vorgesehen ist, praktisch als Home Hub zu dienen und halt eben natürlich auch am Strom sein muss zu Hause, aber es läuft, dann ist ja wirklich deutlich sinnvoller, das mit einem alten Gerät zu machen, anstatt das mit seinem eigenen Haupt-iPad zu machen. Oder was war da deine Erfahrung als Steuerzentrale für Smart Home?
Ja, also ich hab in Foren da auch gelesen, dass es zu Problemen kommen kann, wenn das jetzt nicht mehr das aktuelle System drauf ist und man dann in seinen als HomeKit Zugänge verschiedene Betriebssysteme nimmt. Mir ist da jetzt nichts aufgefallen. Andererseits habe ich normalerweise auch dann andere HomeKit-Zentralen. Also ist das jetzt bei mir im Alltag nicht ein Anwendungsfall. Aber natürlich, wer keinen Apple TV oder HomePod hat, dem kann das iPad helfen, dann eben zuzugreifen. Und man muss sagen, man kann ja immer noch, wie du schon gesagt hast, mit dem iPad Air 2, also mit einem recht alten Gerät, immer noch das aktuelle iPad OS nutzen. Und damit muss man schon ein sehr altes Gerät haben, um diese Funktion dann nicht mehr nutzen zu können.
Ja, also das ist, fürs iPad gibt es, glaube ich, auch wirklich einen Berg. Also ein altes iPad muss man wirklich nicht in der Schublade verschließen. Ich glaube, da ist es gerade besonders. Und das iPhone hat natürlich die Mobilfunkkomponente oder öfters eine Mobilfunkkomponente als das iPad, mit dem man natürlich auch viel machen kann. Basisproblematik bei vielen Sachen mit älteren Geräten, in das man früher oder später reinrutscht, ist halt natürlich die App-Verfügbarkeit. Also da variiert es ja sehr stark und man muss praktisch zu Tricks greifen, um überhaupt Apps installieren zu können. Was ist da die Vorgehensweise? Wie kann man sich da retten?
Also Apple hat ja eine recht praktische Funktion mittlerweile im App Store, dass wenn eine App das aktuelle Betriebssystem nicht mehr unterstützt, dann kann man manchmal, je nachdem, ob der Entwickler das erlaubt oder nicht, eine ältere Version herunterladen. Das ist schon mal ein sehr guter Vorteil. Da muss man natürlich überlegen, ist es jetzt eine Anwendung, die jetzt den aktuellen Sicherheitsbestimmungen integriert sein sollen. Also bei einer Banking-App würde ich jetzt nicht unbedingt eine alte Version nehmen. Ist wahrscheinlich auch gar nicht möglich. Und manchmal muss man aber die App schon gekauft haben, um die alte Version laden zu können. Und manchmal kann man dann eben die alte Version nicht neu kaufen. Und da kann man sich mit einem Trick behelfen, wenn man ein aktuelles Gerät hat, dann lädt man sich die App erst auf dem aktuellen Gerät. Und unter den Käufen in der Ansicht im App Store, da kann man dann auch auf dem alten Gerät manchmal die frühere Version laden. Und so kommt man dann auf dem alten Gerät auch noch an eine alte Version, die man jetzt noch nicht hatte bisher.
Ja, ja, und wer halt sehr lang auch schon Mac hat, das hast du ja im Heft auch beschrieben, der hat ja dann noch die Möglichkeit, in seinen alten Backups zu suchen, ob er halt praktisch wirklich die Dateien, die App-Dateien noch vorliegen hat und die mit einer alten iTunes-Version auch noch installieren. Aber da muss man natürlich die Voraussetzung erfüllen, das halt früher auch mal gesichert zu haben in iTunes. Oder iTunes hat das ja lange Zeit für einen automatisch gemacht. Leute sind ja oft verwundert, wie viel Gigabyteweise sie an alten Apps noch auf ihrem Mac haben, das halt in irgendeinem iTunes-Verzeichnis liegt. Also das ist aber natürlich auch noch ein Weg, aber der gilt nur für Leute, die natürlich auch schon sehr lang das Gerät haben und auch in Kombination mit ihrem Mac natürlich synchronisieren und das damals halt gemacht haben, als das noch möglich war. Was war denn das Älteste an iOS-Version, wo du noch Apps gefunden hast und wo du sagen würdest, darunter wird es dann langsam schwierig? Ich meine, so iOS 9, iOS 10, wir bewegen uns ja schon in der tieferen Vergangenheit.
Genau, also das sind dann eigentlich so Stufen, dass es manche dann nur noch für iOS 12.5, glaube ich, gibt, ältere Versionen. Und darunter ist es dann schon, kommt es dann schon seltener vor, dass man noch was bekommt. Höchstens manchmal sind dann noch uralt Apps, für die es vielleicht auch sowieso keine 64-Bit-Version gab, also die immer in dem alten Status hängen geblieben sind, aber man normal im App Store auch nicht mehr finden würde, dass man die über ein altes Gerät noch findet, das jetzt nur iOS 9 hat. Mhm. Also ich hatte den iPod mit iOS 9 auch noch eben ausprobiert mit ein paar Sachen. Allerdings, also selbst wenn man dann eine App findet, dann muss es schon irgendwas sein, das wirklich, wo es okay ist, wenn man ein sehr langsames Gerät nutzen möchte, weil es macht nicht mehr so richtig Spaß. Also selbst die Musik aufzurufen und zu steuern, das dauert halt alles. Und wenn man dann ein Album durchhören will, ist okay. Aber wenn man jetzt jeden Song nacheinander neu aussuchen will, dann dauert das einfach und dann hört der Spaß irgendwann auf.
Ja, Wolfgang, was ist dein favorisierter Weg für alte iPhones, um die weiter im Einsatz zu behalten?
Ehrlich gesagt, habe ich nur einen alten iPod Touch und ein altes iPad. Und für mich ist der Haupteinsatzzweck eigentlich, Musik da noch drauf zu haben. Der alte iPod Touch, der war mal auf Reisen mein Reisewecker im Prinzip. Da hatte ich dann auch noch eine App laden können, irgendwie so einen Klangschalenwecker. Den gab's noch. Und ansonsten habe ich zu Hause noch so einen Audio-Server mit der Software Rune und diese Remote-App, die funktioniert auch noch auf etwas älteren iOS-Systemen und dann nutze ich das quasi als Fernbedienung.
Ja, das sind also wirklich, sieht man, dass es doch eine ganze Menge an Sachen gibt, die man da aus den Geräten noch rausholen kann. Und ja, bei den Macs ist es natürlich, abgesehen vom Einsatz, vom Sinn natürlich, die auch weiter zu nutzen, kommt man ja immer an einem gewissen Punkt an das Problem, dass die Updates natürlich sehr wichtig sind, gerade wenn man das Gerät wirklich noch komplett einsetzen möchte und nicht nur für einen spezifischen Einsatzfall. Deshalb hatten wir jetzt ja auch die Geschichte im Heft und die Vorgehensweise, um halt macOS 12 Monterey auf Macs zu installieren, die eben nicht mehr unterstützt werden, weil ich meine, Apple ist ja da auch immer relativ weit zurück, aber es sind ja doch immer eine ganze Reihe auch an populären Geräten, die mitunter mal rausfallen. Und es ist ja auch, also ich meine, man weiß natürlich, kann schon natürlich sehen, warum Apple den Cut-Off macht, aber so richtig, bei manchen Geräten ist man ja dann doch immer ein bisschen hin und her gerissen. Aber was sind denn überhaupt so die Punkte, was spricht dafür und was spricht dagegen, letztlich macOS 12 auf einen nicht mehr unterstützten Mac zu bringen, Wolfgang?
Also dafür spricht natürlich zum einen, dass man sich vielleicht auch mal das neue System anschauen möchte und schauen möchte, wenn ich mir jetzt ein neues Gerät kaufe, was erwartet mich da? Will ich das vielleicht gar nicht? dagegen spricht zum einen, je nach Hardware-Alter, dass Monterey auf alten Macs nicht unbedingt sehr flüssig läuft. Also gerade so Geräte vor 2009, das kannst du im Prinzip vergessen. Und man muss auch überlegen, wenn es ein altes Gerät ist, ist ja oft noch eine Festplatte drin. Monterey hat sehr viele Festplattenzugriffe und das wird einfach dadurch schon lahm. Deswegen ein SSD-Upgrade wäre da, sage ich mal, Pflicht. Wenn man das nicht will, aber das alte Gerät halt noch nutzen möchte, gäbe es natürlich noch neben Monterey dann noch Linux zu installieren. Das hatten wir in Heft 6 mal erklärt, wie man das auf alten Macs installiert. Das ist nicht so anspruchsvoll, ist natürlich dann auch, da geht man weg von macOS und von Apple quasi. Ne? Muss man sich an neue Bedienung gewöhnen und neue Software und das Zusammenspiel mit den anderen Geräten, die man im Haushalt hat, das ist dann auch schlechter. Also deswegen spricht eigentlich für Monterey auf alten Macs, dass man halt im Apple-Kosmos bleibt und noch gewisse Sachen nutzen kann.
Ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist ja ungefähr so, also SSD hast du schon genannt. Ich glaube, das ist ein wichtiges Kriterium als Basisvoraussetzung. Also ein Mac mit magnetischer Festplatte, da, also der abgesehen davon, dass der sowieso langsam ist, egal ob man da Mac OS 12 oder ein älteres System drauf laufen hat, ist es dann, also SSD ist, glaube ich, wirklich was, was man seinem Mac immer Gutes tun kann, wenn man diesen Schritt noch nicht vollzogen hat. Und dann macOS 12 ist dann da, für macOS 12 ist wahrscheinlich sowieso eine sinnvolle Voraussetzung. Aber in deiner Erfahrung, was war denn so die ungefähr, wie weit sollte man denn zurückgehen mit der Monterey-Installation? Einfach, also ich meine, wir hatten ja der OpenCore Legacy Patcher, der auch beschrieben ist, der ja jetzt so das Haupttool dafür ist, um diese Aktion durchzuführen, der reicht ja, glaube ich, bis 2009, also Macs 2009 zurück oder so. Also der geht ja sehr weit zurück und da kann man ja irgendwann sagen, okay, das kann man zwar machen, aber ist vielleicht auch vergeudete Zeit, oder wenn man so weit zurückgeht.
Also ich glaube, das geht sogar bis 2006. Also der Wendepunkt ist quasi, alle Macs mit Intel-CPU, die 64-Bit unterstützen. Mhm. Ab da geht es quasi rein theoretisch, sage ich jetzt mal. Aber das große Problem bei diesem Open-Core Legacy Patcher, das Projekt ist eigentlich ein Hackintosh-Projekt und das hat man quasi auf Macs portiert, um nicht die Probleme zu haben wie bei den früheren Patchern, dass man immer wieder bei Updates nachpatchen muss und so. Mhm. Die müssen halt Treiber nachliefern. Die Treiber, die Apple rausgeschmissen hat von der alten Hardware, die müssen sie halt irgendwie mit Reverse Engineering oder die basteln die alten Treiber, die es auf alten Systemen gab, nochmal um oder so. Das müssen die irgendwie einpflegen. Und je älter das Gerät ist, desto mehr müssen die da quasi nachrüsten und das Risiko, dass da was nicht rund läuft, ist dann größer. Also man kann eigentlich sagen, wenn jetzt man hat jetzt einen Mac, der kann noch Big Sur, aber nicht mehr Monterey, das wird in der Regel sehr gut laufen, weil da hat sich nicht viel geändert. Aber wenn es jetzt wie bei uns im Artikel, da hatten wir drei verschiedene Macs, ein Mac Mini, ein MacBook Pro und ein iMac von 2010. Die haben sich nicht alle ähnlich verhalten. Also am saubersten lief eigentlich der iMac von 2010. Und die anderen beiden eher weniger.
Ja, das ist ein interessantes Ergebnis gewesen, weil natürlich auch, wenn bestimmte Hardwarefunktionen dann halt dann doch nicht mehr funktionieren, gerade wie beim Notebook halt die Helligkeitssteuerung oder sowas, dann wird man sich vielleicht schon überlegen können, wie sinnvoll ist das oder wofür will man das halt das alte Gerät benutzen. Ich wollte selbst auch nochmal durchexerzieren. Ich habe noch ein mir sehr ans Herz gewachsenes 11 Zoll MacBook Air, was es ja sehr lang schon nicht mehr gibt. Ich glaube, das ist Baujahr 2010, 2011 vielleicht. Befürchte auch, dass das etwas in die Knie gezwungen ist. Aber ich muss sagen, da wird High Sierra wahrscheinlich drauf laufen und das, also auch da, das ist nicht schnell. Also ich glaube, ich kann da nichts falsch machen, dass da jetzt einfach mal macOS 12 drauf zu installieren. gibt es denn da so ein bisschen, gibt es ein bisschen die Option, da nur einen kleinen C reinzutauchen und irgendeine Dual-Boot-Variante zu wählen, um das Ganze einfach nur auszuprobieren, oder muss man sich da gleich kopfüber reinstürzen?
Also Dual-Boot ist möglich, also die Installation quasi parallel zum alten System. Hat ein geringes Risiko, weil man muss die Festplatte partitionieren und beim Partitionieren kann rein theoretisch auch mal was schiefgehen. Backup ist deswegen sowieso Pflicht, wenn da zumindest wichtige Daten drauf sind. Der zweite Weg wäre, das auf einer externen Platte zu installieren. Da hat man aber das Problem, dass die Schnittstellen der alten Geräte eigentlich sehr langsam sind und also das ist eigentlich eher ein Funktionstest, den man dann mit einer externen Platte machen könnte oder einer externen SSD. Wenn man dann feststellt, okay, das, was ich machen möchte, das funktioniert alles, dann kann man natürlich sagen, entweder bügel ich es drüber oder wenn man genug Platz hat, dann mache ich eine Parallelinstallation, habe beide Systeme drauf. Das geht auch.
Okay. Ja, das ist ja ganz flexibel. Sebastian, hast du eine Frage zu macOS 12?
Mich hätte nur interessiert, ob es noch einen speziellen Grund gibt für dich, das MacBook Air zu aktualisieren? Also einfach zu gucken, ob's geht, oder erwartest du dir da noch mehr davon?
Nee, einfach nur, weil ich eigentlich gerne macOS-Version da drauf laufen hätte, die halt eben auch noch Updates von Apple erhält. Und damit müsste ich es jetzt nicht unbedingt auf macOS 12 bringen, aber wenn ich sowieso schon den ganzen Firlefanz mache, dann kann ich auch gleich wenigstens auf die derzeit aktuelle Version gehen, ist zumindest meine Logik. Und wenn es damit läuft, dann wird es mir ja noch 1-2 Jahre Dienste leisten oder zumindest 1-2 Jahre auch, also 2 Jahre plus minus Updates erhalten. Also deshalb denke ich, ist es eine ganz spannende Geschichte eben. Also jetzt auch für einen, gerade für diese Macs so eben 2010, 2012, 13, 14 oder so, wo halt ungefähr der Schnitt ist, dann früher oder später sich das doch mal zu überlegen. Also ich meine, mit Big Sur ist man ja im Moment auch noch unterstützt, aber es ist ja, alle Sicherheitslücken patcht Apple ja auch nicht mehr so richtig das ist so ein bisschen wackelig geworden, gefühlt, und das ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Also deshalb ist man tatsächlich die Motivation, da das neueste System zu installieren, das in Hinblick auf die Sicherheitskomponente ist relativ hoch. Ja, also hast du denn sonst mit dem iMac bestimmte Erfahrungen gemacht, wo du sagen würdest, okay, das hat sich dann unterm Strich, hat sich schon gelohnt, den auf macOS 12 zu bringen, oder hat es da doch geknarzt, auch im Alltagseinsatz?
Also ich muss zugeben, ich habe ihn vorwiegend für den Artikel jetzt auf das neue System gebracht, aber es ist keine Arbeitsmaschine mehr für mich. Hm. Ich habe schon diverse Sachen ausprobiert und ich war eigentlich ganz verblüfft, dass zum Beispiel Affinity Photo ganz gut läuft noch auf dem System. Obwohl ich jetzt einen iMac habe, der keine Metal-Grafik hat. Das ist eigentlich auch ein großes Manko jetzt mit dem Open Core Legacy Patcher, dass Macs, die eine Grafikkarte haben, die nicht metalfähig ist, da gibt es da manchmal Darstellungsprobleme und so. Oder dann funktioniert diese Unschärfe von einem Dock oder sowas oder von den Menüs nicht richtig. Das kann man nicht an einer Jahreszahl festhalten. Es gibt halt Macs mit einer AMD-GPU, da funktioniert das dann nicht. Und dann gibt es welche mit Nvidia, da geht das dann wieder und so. Das ist aber auf der Open Core Legacy-Seite sind die ganzen Geräte dokumentiert. Da steht dann auch was, wo die Grafikbeschleunigung funktioniert und wo nicht. Und was man auch noch sagen kann, selbst wenn man jetzt ein Problem hat noch mit dem Open Core Legacy Patcher, die arbeiten natürlich immer an Updates, basteln neue Treiber rein und sowas. Und da kann man dann eventuell mit einem Update die letzten Probleme sogar noch beseitigen.
Hm. Hattest du in der Testzeit eine Erfahrung, wie ein macOS-Update selbst durchgelaufen ist, ob es da irgendwie mögliche Probleme gibt? Also jetzt einfach von 12.2 auf 12.3 oder sowas.
Ich weiß nicht mehr, welches Update ich da hatte, aber es ging problemlos. Und das ist auch der Kernpunkt, warum man diesen Open Core Legacy Patcher lieber nehmen möchte, statt diese alten Patcher, Catalina Patcher und wie sie alle hießen.
Also die gäbe es aber alternativ schon auch noch für macOS 12. Das hatte ich nämlich gar nicht gesehen, ob es die noch gibt.
Für macOS 12 gibt es das nicht mehr. Dieser DOS Dude One, der das gemacht hatte, der ist, glaube ich, ausgestiegen. Ich glaube, bei Catalina ist er schon ausgestiegen. Dann hat das noch jemand für Big Sur meines Wissens gemacht. Mm. Und Big Sur und Monterey geht jetzt aber auch mit dem Open Core Legacy Patcher.
Aber da ist ja, also hinter dem Open Core Legacy Patcher, muss man sagen, steckt ja wirklich viel Community-Arbeit. Also das ist ja wirklich etwas, an dem, ich weiß nicht wie viele, aber gefühlt viele Leute sehr aktiv auch arbeiten. Also das macht natürlich die Hoffnung, dass man da auch vielleicht ein bisschen längerfristig ein spannendes Tool hat. Also ich meine, die Hackintosh-Szene nutzt es ja auch, und da wird sich hoffentlich dann auch für eine absehbare Zeit noch Motivation finden. Ich meine, jetzt mit den M1-Chips und Apples ARM-Umstieg reden wir dann an einem gewissen Punkt natürlich sowieso nur noch über Intel-Macs, und an einem gewissen Punkt sind natürlich die Intel-Macs dann irgendwann die einzigen Macs, die halt noch Legacy-Macs sind, wenn man so will. Das haben wir jetzt natürlich im Rahmen des Umstiegs. Ja, sehr schön. Also viele Dinge, die man mit seinen iPhones, mit alten iPhones, iPads und Macs noch machen kann. Dann sind wir für heute auch schon wieder am Ende angekommen. Vielen Dank euch beiden für die Einblicke in die Möglichkeiten, die man mit den Geräten noch hat. Und vielen Dank auch an Shahin Erengil für die Produktion. Wir sind zum nächsten Mal mit unserer nächsten Folge voraussichtlich am 9. Juni wieder da. Bis dahin.